Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Mimimimi.
Herzlich. Okay, willst du vielleicht machen?
Auf gar keinen Fall.
Herzlich willkommen zum Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten und Leuten, die nicht richtig reden können, mit Stefanie Fech und Viviane Wildes-Gebitzky. Welcome back on track. Ich sag's dir, nächste Woche werden wir 6 Folgen einfach aufnehmen. Das ist, ich weiß, ich bin die Unzuverlässigkeit in Person, aber auch irgendwie auch nicht absichtlich. Das ist einfach... Ich weiß, sag was, Stefanie.
Nee, ich kommentiere sowas gar nicht mehr. Wenn einmal sich so jeder so in Schwung gekommen ist, sich selbst zu blamen, ich kommentiere das einfach gar nicht mehr. Das ist jetzt so mein Rezept. Ich warte einfach ab, bis die Erkenntnis am Ende da ist und Punkt.
Okay, ja, das ist schwierig. Das ist wirklich, ja.
Versink nicht in Selbstmitleid, meine Lieben.
Nein,
Liebe.
Aber ich wollte eigentlich auch, ich sag jetzt auch gar nicht, was der Grund ist. So.
So.
Wir haben Themen. Also Freunde, wirklich, ich muss euch sagen, wir waren ja mal eine Zeit lang sehr politisch, da war Wahlkampf, ich fand, das war auch gerechtfertigt, ja. Jetzt, diese Folge ist für Markenfreunde und Menschen, die Bock haben über Werbung, Marken, kommerzielle Unternehmen, Influencer zu sprechen, ein Träumchen, ein feuchter Fiebertraum.
Ja, und für alle Nicht-Politiker-Mäuse, ne, die so sagen, Fritze, mach, was du willst. Interessiert mich nicht.
Mach doch, was du willst.
Genau.
Irgendwann werde ich das schon merken bei der Steuererklärung.
Ja, so in 2040.
Wahrscheinlich.
Ja, perfekt.
Steffi, erzähle uns, worüber werden wir reden?
Die Hayley ist jetzt reich. Ja, die hat sich mit ihrem Unternehmen Rode so einen kleinen Exit gegönnt. Darüber werden wir sprechen. Dann gibt es einen neuen Spot von O2, von Telefonica. Darüber wollen wir auch unbedingt einmal sprechen, weil der ist ja so ein bisschen abgegangen, sagen wir mal, in den letzten Wochen. Dann gibt es ebenso einen neuen Spot vom Einzelhandel, nämlich vom Lidl. Und die haben da ein ganz besonderes Testimonial sich herausgesucht, über das wir sprechen wollen. Dann möchten wir auch über die Komponente Farbe im Markenaufbau sprechen. Boah, habe ich das 1A formuliert. Und zu guter Letzt hatte Bibi ja was, ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mhm. Da ist ihr Herzchen gebrochen und da hat sie ihre erste große Kampagne als neue Influencerin eigentlich ja gefahren, wenn man ganz ehrlich ist. Und vielleicht sprechen wir danach noch darüber, ob eine Marke wirklich zur Love Brand werden kann.
Also ich finde, das ist wirklich, wir haben jetzt was zu tun. Wir sollten einfach starten. Ja, ich leg los. So, ihr kennt vielleicht Hailey Bieber, die Nichte von Alec Baldwin, Ehefrau von Justin Bieber. Ist darunter auch jahrelang gelaufen. Vor 3 Jahren hat sie sich dann aber entschlossen, eine Beauty-Brand zu gründen namens Rode. Kam auch nie in den stationären Einzelhandel, war alles D2C und war wie so eine Community-Brand. Wie wir das von Kylie Jenner kennen, wie wir das von Ariana Grande kennen. Kylie Jenner hatte Kylie Jenner Cosmetics oder hat. Ihr gehört ja nur noch die Hälfte seit 2019. Deswegen wurde sie ja übrigens die jüngste Selfmade-Milliardärin. Das am Rande. Ariana Grande hat R.E.M. Beauty und ist damit auch recht erfolgreich. Und jetzt reiht sich da eben die Hailey ein. Ich dachte übrigens eine Zeit lang, Rihanna hätte Fenty Beauty auch komplett an LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy verkauft. War aber gar nicht so.
Nee.
Die haben das gemeinsam gegründet.
Ja.
Aber sie ist Minderheitsgesellschafterin. Also sie hat 49,9% gehören ihr. Ich dachte, das wäre auch ein Exit gewesen. War es aber nicht. So, und jetzt aber das gesamte Internet und Social-Media-SpezialistInnen rasten völlig aus und sagen, boah, was man davon lernen kann. Die hat einfach für 1 Milliarde Euro Rode an Elf Cosmetics verkauft. Die ist ein krasses Role Model. Und dann liest du das so und dann kommunizierst du da so. Ne? Also wir beide haben da mal zugeschrieben und du hast auch so hier und da ein bisschen kommentiert und denkst dir, hä? Holen wir irgendwas nicht durch? Oder kann es sein, dass die Leute irgendwie das ein bisschen falsch interpretieren oder vielleicht etwas übertrieben interpretieren? Ich meine, 1 Milliarde Euro, das ist viel Geld. Es ist aber noch nicht mal 1 Milliarde Euro. Es sind 800 Millionen und 200 Millionen Erfolgsprämie, wenn das Produkt, also wenn Road sich im 11-Portfolio über 3 Jahre als erfolgreich erweist. Das ist schon, also schon mal nicht ganz korrekt. Das ist nicht 1 Milliarde.
Du bist doch nur neidisch. Du willst es jetzt nur mindern.
Nein, das nicht. Aber ach ja, ich meine, Peanuts, 200 Millionen hin oder her, ja. Auch Italien juckt. Aber die Ableitung davon ist, was man denn vor allem alles über Personal Branding an der Stelle lernen konnte. Und da müssen wir beide mal sagen, nix. Weil Hailey Bieber war schon erfolgreich als Personal Brand, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht hat. Und ich weiß, das werden jetzt viele nicht hören wollen. Aber das Mädchen ist die Tochter von, Nichte von und Ehefrau von. Das soll jetzt ihre Erfolge nicht schmälern und auch nicht ihre Bekanntheit irgendwie in Frage stellen. Nur wenn du natürlich mit einer Community von, ich weiß nicht wie viel Millionen Leuten schon anfängst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht doch irgendwas potenziell betriebswirtschaftlich Ertragreiches bei rumkommt, nicht ganz gering. So.
Ja, also genau so war ja mein Kommentar gestern zu diesem Post, ne, den ich da gesehen habe und wo ich unbedingt kommentieren musste, weil es mich wahnsinnig getriggert hat, wie das immer so ist. ich weiß gar nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann, von so einer Person Ableitungen für Lieschen Müller zu ziehen. Das geht mir einfach nicht in die Birne. Und wie gesagt, ich stelle jetzt damit gar nicht irgendwie die Relevanz von Personal Branding und so in Frage, darum geht's mir gar nicht. Aber man muss ja ein bisschen schauen, vergleicht man hier nicht Äpfel mit Papayas? Ne? Also das hat wirklich nichts miteinander zu tun. So egal, wie erfolgreich.
Da haben wir mal drüber gesprochen, Matthias Schweighöfer als Influencer zu bezeichnen. Das ist auch Quatsch. Also da kann man auch nichts von lernen.
Nee, da kann man nichts.
Und der ist auch auf Social. Und dann macht er Werbung für Sachen. Aber das macht ihn ja nicht zum Creator oder zum Influencer. Nee.
Und das, was ich dann so schwierig finde, es war ja nur die eine Ableitung war, boah, wenn du Personal Brand bist, kannst du auch 1 Billion im Exit dir ziehen. So, und die anderen waren ja, und sie, das hört sich jetzt gemeiner an, aber es triggert mich halt. Ja, Brand schlägt immer Produkt. Nein, Mäuse.
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Gehen wir einfach mal bitte zu Amazon, ja, und schauen mal nach Gegenständen für den Garten. So, nach so Kleinstgegenständen oder nach Schrauben. Und dann nennt ihr mir mal, vielleicht der Garten noch da an der Stelle ein bisschen ausgeklammert, weil da gibt es sehr hochwertige Marken. Aber da gibt es eben auch ganz viele Produkte ohne Marke. Und wenn das Produkt an der Stelle günstiger ist und eine Funktion, die man braucht, hat, dann scheißt man auf die Marke. Also insofern wirklich Vorsicht mit solchen Thesen, vor allem mit so Verallgemeinerungen. Und genauso mit der These, die hat mich auch getriggert, weil ich sie auch ehrlich gesagt für falsch halte. Kultur schlägt Werbung. Road, ich zitiere, hat nie auf klassische Kampagnen gesetzt, sondern auf Ästhetik, Konsistenz, Gen-Z-Relevanz. Haken dran. Die Community kam nicht wegen Paid Ads, sondern weil wir alle ein bisschen glowy Skin von Hailey abbekommen.
Das stimmt nicht. So, also würde ich jetzt einfach mal sagen.
Nee, das stimmt halt de facto nicht. Plus auch da wieder, wenn wir das Ganze runterholen von der Hailey Bieber Road International Ebene auf die nationale Ebene, da ist das perfekte Gegenbeispiel Snox. Snox hat gestartet mit Socken und Schlüpper. Man hat diese Marke nicht gekannt. Ja, die gab es einfach dann noch gar nicht. Es war gar keine Marke aufgebaut. Und trotzdem haben die ja schon in den ersten Jahren Millionen Umsätze geschoben.
Weil das Produkt gut war.
So, da kommen wir wieder zum Thema.
Damalige Kampagne, deine Eier werden es dir danken. Das waren halt Unterbuchsen für Männer, wo es halt nicht nach 3 Tagen im Schritt
schubbelig
war. Und dann die Osterglocken rechts, links einmal raushing.
Richtig. So. Und deswegen, ob ihr passt mit falschen Ableitungen, ist
oder
meine Quintessenz.
Anderes Beispiel, recently hatte ja Mars Foodspring abgestoßen, ne, beziehungsweise einfach auslaufen lassen. Und da war auch das Problem, riesengroßer Ballon aufgepustet, aber nicht mehr auf die Produktqualität geachtet. was dann, und auch nicht mehr mit der Community so richtig in der Rücksprache gewesen. Und dann verlierst du halt, oder kannst ja noch so viel Werbung machen. Und gerade im Kosmetikbereich, wir hatten da gerade drüber gesprochen, Jessica Alba, ja. Falls ihr die noch kennt, die Serie Dark Angel, damals in den 2000ern. Yay! Einst erfolgreiche Schauspielerin, nun bekannter Mensch mit Kosmetiklinie. Und ich glaube, sie hat auch Bücher geschrieben und so weiter. Hatte auch Hardcore-Probleme. Also nur dein bekannter Name wird dir nichts bringen, wenn deine Produkte nicht performen, weil ich meine auch gerade Kosmetik, ne? Das ist ein super sensibler Bereich.
Ja, und also wo ich total mitgehe, sie hat eine starke Marke aufgebaut. Da würde ich einen Haken dran machen. Die Ästhetik von den Produkten und so war wirklich super, ne? Auch so Gen Z-Vibe getroffen, Haken dran. Das finde ich alles prima. Aber auch zu sagen, sie hat eine Social-First-Strategy gefahren. Und das kann man jetzt 1:1 auf den deutschen Markt übertragen? Nein. Also wirklich nein. Hier in Deutschland wird Social Commerce im Vergleich zu anderen Ländern nicht im Ansatz so stark umgesetzt, wie das in Amerika zum Beispiel der Fall ist. Mhm. Wir sind viel, wie soll ich mal sagen, skeptischer
gegenüber. Konventioneller im Kaufverhalten.
Konventioneller. Ja. Und das meine ich da auch wieder. Nur weil das eine Hailey Bieber in den USA dann gelungen ist, wo alle direkt von TikTok, Instagram, whatever, sich eine Matratze, ein Haus und ein Auto kaufen, ist das halt hier nicht so. Sorry.
Nee, das ist ein richtiger und valider Punkt.
Ja, so nämlich.
Und auch, ich finde die These, weil wir alle ein bisschen glowy skin von Hailey Bieber haben wollen, wurde die Community so groß und das Produkt erfolgreich. Ich habe eher den Eindruck, also gerade bei Kylie Jenner Cosmetics konnte man das damals beobachten, es war halt einfach geil, ein Produkt zu kaufen aus den USA, 3 Monate drauf gewartet, von jemandem, der so berühmt ist. Das ist ja eher auch wie so eine Mini-Trophäe.
Ja, ne? Du hast das Gefühl, die hatte das in den Händen.
Genau, bei Fenty war das ähnlich, Fenty Beauty, bei R.E.M. Kann man Ähnliches auch irgendwie beobachten. Und nochmal, ich finde das geil, dass sowas geht. Ne? Und ich finde das auch, also ich meine, die hat nur 3 Jahre das aufgebaut.
Ja, ist crazy.
Und so einen krassen Exit hingelegt. Ja. Und ob das jetzt 800 Millionen oder 1 Milliarde ist, auch irgendwie wups. Man muss auch wirklich mal ehrlich sein und sagen, die hatte auch vollkommen andere Grundvoraussetzungen.
Ja.
Ihre Marke erfolgreich zu machen. Finde ich auch, wie du sagst, nicht vergleichbar.
Nee, und deswegen mein Appell an die Marken, macht erstmal eure Hausaufgaben und dann können wir uns über Kreativkampagnen im amerikanischen Social-Commerce-Markt unterhalten.
Ach so, apropos hier Creator-Brands, ich habe ja gerade schon mal von Kylie Jenner gesprochen, ihre was sind die eigentlich? Stiefgeschwister, ne?
Ich blick da ja eh nicht durch. Nee, sind das Cousinen, Inzestschwestern?
Nein, die sind Halbgeschwister. Kim Kardashian. Ja. Die hat ja eine sehr, sehr erfolgreiche Unterwäschen- oder Lingerie-Marke.
Ich bin Kunde.
Du bist Kunde?
Ja, für die Bodies.
Ah, okay. Mhm. Und?
Ja, also wenn man das geschickt bekommt, dann denkt man erstmal, sorry, ihr habt euch in der Hausnummer vertan. Also die Kinder wohnen 2 Häuser weiter, weil der Body ist halt so groß, wie man Unterschenkel. So.
Okay.
Man kommt dann aber doch erstaunlich gut rein. Also man hat das Gefühl danach, das ist wie so ein Korsett aus Sissy, ne? Also man hat wirklich das Gefühl, alle Gedärme sind so einmal in der Mitte des Körpers zentriert zusammengepackt. Schlecht sieht's nicht aus.
So. Genau, also diese Marke, die heißt Skims. Im KDW gibt es, glaube ich, einen kleinen Flagship-Store. Und die bringen immer wieder neue, tolle Büstenhalter, wie meine Großmutter gesagt hätte, raus.
Nee, BH.
Der BH. Ja. Und jetzt hat sie sich was Neues überlegt. Am Anfang gab es halt mal Push-Up-BHs, also wattierte, gepushte BHs. Und da waren die so Nippel integriert, sodass, wenn man das T-Shirt drüber zog, man gar nicht sehen konnte, sie trägt ein BH, sondern sie hat einfach unglaublich gut hochgepuschte Brüste und ist so ein bisschen kalt. So sollte das aussehen. Aber jetzt ist sie noch eine Stufe weitergegangen.
Und jetzt hat sie das Ganze von stillenden Müttern gemacht.
Jetzt hat sie in diese integrierten Nippel auch noch Stäbchen reingepirst. Also es sieht dann so aus, als würde man nicht nur unwahrscheinlich krass tolle Brüste haben, einem wäre ein bisschen kalt, sondern als hätte man auch noch ein Piercing. Und da muss ich sagen, das ist genau das, was ich immer haben wollte.
Ja, das ist doch perfekt. Dann habe ich direkt schon ein Geschenk für dich. Also ich habe schon bei diesem Nippelding bin ich komplett abgeschmiert, weil ich mir dachte, ist nicht dein Ernst, Alter, ne? Ist einfach nicht dein Ernst.
So. Ich finde es auch irgendwie, irgendwie ist auch lustig.
Ja, es ist lustig. Das Problem ist nur, die Leute tragen das ja nicht unter dem Deckmantel der Lustigkeit, sondern unter dem Deckmantel von...
Die meinen das ernst.
Da, genau. Those are my real boobs.
Also, aber ey, wir sind Kölnerin. Wir sagen immer, jeder Jack ist anders.
Ja, ne? An Karneval wäre ich da zum Beispiel dabei.
Na, jeder soll da tragen, was er meint. Meinetwegen auch ohne BH. Aber ja.
Free the boobs.
Free the boobs und ja, Schakalaka.
Ja, das so als kleiner Ausflug noch in die Welt der Creator Economy. Und dann wisst ihr auch Bescheid, was man sich jetzt bei Skims nicht holen muss.
Genau, kommen wir zurück in das gegenteilige Format. Nicht Creator Economy, sondern Marken.
Das ist korrekt.
Schnöde, öde Marken. Ja. Konventionell kapitalistische Markenwelt. Und wir reden jetzt über einen Telekommunikationsanbieter. Das ist O2, / Telefonica.
Der blaue mit den Bubbles.
Ne? Richtig, wo ich niemals war. Warst du jemals bei O2?
Ja.
Nee, dann habe ich mich nicht getraut.
Ja, doch, doch, alle mal durchprobiert.
War dann nicht E-Plus bei Telefon? Bei,
ja.
Ja, ne? Mhm. Ich hatte, glaube ich, nämlich am Anfang meiner Telekommunikationskarriere einen E-Plus-Vertrag.
Grün.
Ja. Oh Gott, das ist total Millennial. Auf so einem ganz kleinen, oh, da muss ich noch was sagen. Ich war letztens auf einer 2000er-Party und da hatte ich dann meinen Motorola Eraser dabei. Hattest du auch mal Motorola Eraser, so zum Aufklappen?
Das? Ja, ich hätte das allerdings, wie das immer so ist bei kleinen Schwestern, natürlich geerbt.
Natürlich.
Ne? So schon so leicht angekratzt, überall ist so der Lack schon so ein bisschen ab. Ja, hier, Steffi, guck mal, ein neues Handy für dich.
Ja, danke. Mhm. Cool. Bei mir war auch so ein Stück Tesafilm drauf, weil, wenn ihr euch erinnert, auf der Oberfläche dieses Erasers war so ein kleiner Mini-Display. Man konnte da sehen, ob man eine SMS gekriegt hat oder verpassten Anruf oder wer gerade anruft. Und das war schon ein bisschen broken, also habe ich das mit Tesafilm gekittet. Die Kinder spielen jetzt damit. Aber da, als ich das dann in der Hand hatte, dachte ich, ja krass, ey, wie wir damals das alles gemacht haben, kommuniziert haben. Und ich meine, das war ja schon mein viertes Handy. Davor hatte ich so einen kleinen Siemens-Knochen, davor das Nokia, weiß ich nicht, 47.
3310.
Ja, genau. Und hab dann
mit den orangenen Tasten, dieses dunkelblau mit den orangenen Tasten hatte ich.
Nee, ich hatte ein schwarzes mit grünen Tasten. Also die wurden grün, wenn man es angemacht hat.
Ah, okay.
So, aber aus dieser Zeit kommend sprechen wir jetzt über O2. Und die haben sich gedacht, wir müssen mal wieder hier irgendwie große Werbung machen und ein Leistungsversprechen kommunizieren. Nämlich bieten sie jetzt an, die initiale Anschlussinstallation kostenlos anzubieten. So, man hätte das auch einfach kommunizieren können, aber nein, es gibt einen neuen, was ist er denn jetzt? Marketing Director?
Director Brand and Marketing Communications.
Richtig, seit Anfang 2025 und der hat sich gedacht, ich muss mal richtig einen raushauen, ne? Der Igel wohnt jetzt hier. Ich muss jetzt einmal kurz hier das Revier markieren und mache deswegen mit, was war das nochmal, Serviceplan Bubble. Ich glaube, das war die Customized Agency für Telefonica O2.
War das nicht das, wo, wie hieß er noch, Charles Barr mit drin war?
Ja, das war eine seiner vielen beruflichen Stationen, die er immer nur ein Jahr inne hat und dann wieder irgendwo hin gegangen wird oder geht. Ja, genau. Und die haben sich dann gedacht, ach komm, was soll da drin? Wir nehmen einfach mal einen großen Karpfen. Und der erzählt den Leuten jetzt, dass das kostenlos ist, den initialen Anschluss zu installieren von O2-Personal. Mhm. Und also ich meine, wir reden jetzt drüber, ne? Aber das Ding hat wieder sehr viel Aufmerksamkeit erfahren und die Werbewelt war sich nicht einig. Ist das jetzt genial oder gruselig?
Richtig.
Hast du dir das mal angeguckt, richtig?
Ja, natürlich. Ich habe mir das natürlich, weil ich ein Nerd bin, direkt am ersten Tag reingezogen. Und ich war ehrlich gesagt so gespaltener Meinung. Mhm. Ich fand diese Analogie zu diesem Mann trägt Fisch-Ding aus Social cool erstmal. Ne? Da gibt's ja so dieses, keine Ahnung, wie zeigt ein Mann, dass er so richtig dicke Eier hat?
Ein Karpfen. Ja, so ein fetter, so ein fettes Ding ist geangelt. Richtig. Guck mal, ich habe einen Fisch gefangen.
Richtig. So, ne? Das fand ich erstmal witzig. Das, was ich daran irgendwie nicht so gut fand oder was ich vielleicht auch mal als Frage stellen wollen würde, ich mag es nicht, wenn jede Marke versucht, einfach nur lustig zu sein. Also weißt du, was ich meine? Wenn das, was gute Spots irgendwie verbindet, so ein einfach nur Humor ist. Und ich finde, dadurch geht so eine Identität von Marken so ein bisschen flöten, weil ich mir denke, den Spot hätte dann auch eine andere Telco-Marke bringen können. Das ist jetzt natürlich eine sehr verkopfte Strategie, denke, das ist mir klar. Das werden die Konsumenten da draußen nicht so wahrnehmen. Die werden es im Zweifel witzig finden.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich glaube, du siehst hier ein ganz vordergründiges verbindendes Element nicht.
Aha.
Es ist O2, die Marke mit den Bubbles, die Wasser als ihr Kernelement wählt für ihren Markenkern. Und der Mann kommt aus einem See mit einem Fisch. Ja, Stefanie? Und jetzt kommst du und sagst hier, nur Humor, Dingsbums und Fisch, das zieht nicht bei der Telefonica. Aber dabei liegt es doch auf der Hand, meine Güte.
Ich finde, es liegt nicht auf der Hand. Aber ich meine, gut, im Zweifel, wenn es performt, ja, habe ich Unrecht. So, wer halt, hat Recht. Aber ja, mich hat es nicht ganz so gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es erstmal super, wenn man einen neuen Ansatz wagt. Auch der Spot davor war ja auch schon meiner Meinung nach ein neuer Ansatz. Da ging es ja um diese Frau, die sich immer weiterentwickelt, die dann irgendwann zum Teenager wird, zur Mutter und so weiter. Und das Haus wächst halt immer oder wird immer größer mit ihrem Lebenszyklus, der sich verändert und dementsprechend auch mit dem Tarif. Das fand ich eine sehr gute Kampagne, weil man irgendwie dann auf so einer Metaebene gerafft hat, was die einem erzählen wollen.
Ja, es war so emotional, aber es hat ja auch Leistungsversprechen quasi vermittelt.
So, aber smart, ne? So genau. Proofpoints smart erzählt. Und mir ist das jetzt hier, glaube ich, so zu flach. Weißt du, was ich meine? Ich strebe ja immer nach dem Intellektuellen.
Ja, aber da bist du auch sehr allein mit auf
der Welt. Ich weiß, meine ich ja. Komplett.
Ich glaube, ich kann mir das irgendwie bildlich vorstellen in meinem Kopf, wie die Abstimmung und der initiale Pitch dazu war. ich finde, man kann das so stehen lassen, aber das ist jetzt halt auch nicht, wo ich sage, wow. Also nee. Ich bin so froh, dass ich das Stück jetzt gesehen habe, weil das meine Meinung über Werbung komplett verändert. Ja, das ist ein witziges Stück. Und Punkt. Und ja, es hat viele, es hat Metaebenen, es hat Referenzen, also einmal das Wasserding, dann sagen ja auch einige, der Karpfen ist hier Big Mouth Billy Bass, also dieser Karpfen ans Brett
Niemand
gechackert.
Niemand checkt das.
Nein, das checken nur Millennials, wenn überhaupt, weil das war früher witzig, diesen Trophäenfisch auf dem Brett, den man sich an die Wand gehangen hat und dann hat er irgendwie alle 10 Minuten
gesungen. Ja, aber niemand checkt das.
Nee, das checkt natürlich niemand irgendwie. So, die ganzen Polen werden sagen, lasst unseren Karpfen in Ruhe, den wollen wir an Weihnachten bitte schön essen. Ich glaube, was mich eher an dem ganzen Ding triggert, ohne dass ich das jetzt schlecht reden möchte, ist das Selbstverständnis, das dahinter steckt von dem Brand Director. Ich möchte euch ganz kurz sagen, wieso, weil er hat dazu etwas gepostet und allein schon der erste Satz, der bedient das, wo ich mich immer so gegen sträube. Nämlich, jetzt Zitat, heute startet meine erste große Kampagne für O2 Telefonica Germany und sie zeigt, wie wir Telco neu denken. Zitat Ende. Das ist für mich wieder ein Beweis dafür, Marketer und Werber, die in kommerzielle Unternehmen reingehen, für Marken das machen, benutzen Marken als Plattform für ihre Vision.
Ja.
Das hat aber nichts mit der Marke selbst zu tun, sondern das ist ein Vehikel, den feuchten Traum der Marketingwelt zu leben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Werbung eingereicht wird bei zahlreichen Awards. So, das,
zu 100%.
Ich hab da ja immer Schwierigkeiten mit und ich rassel da ja auch regelmäßig aneinander, wenn ich Unternehmen berate, mit Menschen, die genau dieses Selbstverständnis von ihrer Arbeit haben und vergessen, dass nicht sie im Mittelpunkt einer Marke stehen, sondern eigentlich betriebswirtschaftliche Überlegungen.
Ja.
Sondern dass das, was sie tun, dazu beitragen soll, einen unternehmerischen Erfolg zu erzielen. Und vielleicht bin ich da auch einfach nur empfindlich, aber wenn das so der Tenor ist, das ist meine erste Kampagne, dann kriege ich schon, das erinnert mich an die Zeit, wo wir in diesem luftleeren Raum saßen und jeden Mittwoch die Lead-Agentur mit dem Flugzeug komplett eingeflogen wurde.
Im Hawaii-Hemd, ey.
Ja, und ich kann das nicht. Also je länger ich in dieser Branche arbeite und mit diesen Leuten zu tun habe, desto weniger tolerant bin ich. Ich kann dir das nicht erklären.
Weil ich mir manchmal denke, Mann, wir haben 2025. Wieso verhalten wir uns teilweise oder warum verhaltet ihr euch teilweise noch so, als säßen wir hier 1995 in der Höhle. Cannes?
Ja. Ja, oder in der Höhle bei Neandertalern. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen, ich denke mir dann immer, ach, also ich mag den Steve, ne? Darum geht's mir gar nicht, weil der sagt auch häufig so unbequeme Sachen, ne, die vielleicht
nicht auch gut.
Ne, ja, so das mag ich alles.
Ah ja, das so, ist ja auch alles gut.
So, aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich als Agenturkind, ne, 10 Jahre, bei mir triggert das was anderes, auch wenn ich deinen Punkt total nachvollziehen kann. Ich denke mir so, aha, deine Kampagne. Dann habe ich jetzt mal eine Frage. Wer hat das Grobkonzept gemacht? Wer hat das Feinkonzept gemacht? Wer hat die Social-Media-Strategie dieser Kampagne gefahren? Wer hat die Influencer gesourced? Und da bleibt in Sachen Corporate-Anteil recht wenig übrig.
Genau, wer war so der Prellbock in all den Meetings, so in denen die Idee vorgestellt wurde, gerebrieft, gedebrieft wurde? Wer stand denn dann da vorne? Wahrscheinlich, ich würde jetzt mal nicht sagen, du vielleicht schon, vielleicht hat dein Vorgesetzter dir gesagt, immer Steve. Meinst du wirklich? Jetzt und du aber hast aber bestimmt gesagt, doch, meine ich. Da bin ich ganz voll überzeugt. Vielleicht warst du wirklich der Hype-Man. Ja. Aber da ist ja noch ein riesen Apparat dahinter.
Ja, der wurde ja dann auch erwähnt. Allerdings ganz unten. So.
Ja.
Und das macht bei mir immer so ein bisschen komische Vibes. Wie gesagt, auch einfach, weil 10 Jahre in Agenturen gearbeitet und ich es einfach so häufig erlebt habe, dass sich die Person auf Markenseite, und ja, das gehört zum Game, das ist mir klar, trotzdem macht das was mit mir. Weil ich wirklich mir denke, es wäre doch cool zu sagen so, hey, wir haben hier eine echt coole Kampagne entwickelt, auf die ich stolz bin. Hätte ein ganz anderes Gefühl.
Ja, so hat's, finde ich, auch ein kleines Geschmäckle. Ich kann das verstehen, wenn du gerade neu bist irgendwo und dann so verantwortlich bist für so eine große Marke, die ja auch schon ein gewisses Alter hat, ein gewisses Standing hat. Und wir beide wissen, Telekommunikationsmarkt alles andere als easy. So.
Ja.
Du musst ja dann irgendwo so einen Punkt machen, ne? Ja. Und irgendwo zeigen, so, ich bin jetzt hier wohne ich jetzt und das ist jetzt meins. Ja, das ist jetzt meine Handschrift und jeder will ja derjenige sein, der die Marke. Das, wie gesagt, das ist der große, feuchte Traum eines jeden Werbers. Aber ich finde es nicht mehr zeitgemäß.
Ja, und das, was da irgendwie bei mir auch reinspielt, ist, es ist cool, eine tolle Kampagne zu haben. So. Aber, wie soll ich mal sagen, der Marathon ist eigentlich das Relevantere. Und das wird dann halt in so einer Horizont oder in einer W&V eher recht selten behandelt, ne? So. Weil der Sprint mit der Kampagne, das ist natürlich cool, das kannst du nach vorne ins Schaufenster, in die Vitrine stellen, alle klatschen und es ist wieder Jod. Aber ob das danach irgendeinen nachhaltigen Impact auf die Marke hat, ne? Oder auch auf Abverkäufe etc. pp. Nobody cares.
Naja, da stimme ich dir nicht ganz zu. Ich glaube, es hat vielleicht nicht einen markenwerttechnischen Impact, aber einen Impact für die Prozesse in der Marke. Weil wenn du einmal so einen Haufen gemacht hast, also wenn du einmal sowas gemacht hast, ist natürlich innerhalb der Organisation die Toleranz für ähnlich gelagerten Humor, ähnlich gelagerten Mut, solche Art von Werbung zu machen, ja viel höher.
Das stimmt.
Also du musst ja einmal über so eine
Schwelle
gehen, und dich einmal so getraut haben, damit auch bewiesen haben, damit sind wir jetzt nicht auf die Schnauze gefallen, du musst dir Vertrauen erarbeiten, ja. Und auch deine Vorgesetzten geben dir ja diesen Vorschuss an Vertrauen und sagen, ja, mach du mal, du bist jetzt hier der Neue, ist okay, mach mal. Aber dann ist ja auch so wie so eine Art interner Benchmark gesetzt worden.
Das stimmt, obwohl in meiner Erfahrung das jetzt weniger was mit Prozessen zu tun hat, sondern eher damit, dass der neue Marketingverantwortliche sagt, so Leute, hier neues Setup, das und das und das ist mir wichtig, das soll im TV-Spot so umgesetzt werden. In den seltensten Fällen ist es so, dass der Prozess dahinter ganzheitlich angefasst wird, sondern das ist ja dann so im, keine Ahnung, ICE-Geschwindigkeit Köln-Frankfurt.
Okay, nee, dann war Prozess das falsche Wort, aber zumindest vielleicht nennen wir es Mindset. Mut. Also das, ich meine, wir prangern das ja auch häufig an, ne? Dass Marken heute nicht mehr mutig genug sind, dass da ganz viele Menschen sind, die haben hauptsächlich Angst.
Aber
also
findest du das jetzt mutig? Ich halt nicht. Und ich glaube, das ist genau mein Punkt.
Ich finde es mutig, weil es halt schon ziemlich gaga ist. Musst du halt erstmal machen, ne? Also diesen Fisch.
Ja, das stimmt.
So. Nicht also, mutig im Sinne von mutig, innovativ. Also das
genau,
ist
also disruptiv finde ich es nicht.
Nein, 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 ist es nee. Nicht. Es ist auch noch nicht mal innovativ in dem nee. Sinne. Aber es ist witzig. Es ist jetzt nicht Edeka Heimkommen.
Es ist anders als bisher. So genau. würde ich es bezeichnen.
Genau, also Edeka hat ja damals den absoluten Benchmark gesetzt in Richtung emotionale Werbung. Zumindest auf dem deutschen Markt gab es ja in den USA und in Großbritannien schon ewig lang, hat schon einen ganz langen Bart, aber in Deutschland war das halt neu. So, das war für mich, wo ich sage, das war innovativ, teils disruptiv, diese Erzählweise, auch diese Länge und so weiter. Also das war ja schon, aber das ist jetzt halt auch schon wieder 1000 Jahre her.
Ja, ja, wir werden halt auch alt.
Apropos alt, trinkst du Aperol?
Nee, da hatten wir ja schon mal bei der letzten Folge oder einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Nee, ich mag dieses Bittere ja nicht. Mhm. Nee, das ist nicht so meins. Aber ich sehe alle um mich rum, die Plörre saufen. Also insofern.
Hallo, sag das nicht so. Ich trinke das auch.
Ich weiß, du bist auch so ein Aperol-Opfer. Und guck mal, der Kalender, der hinter dir ist, ne? Der hat so ein bisschen wieder dieses Orange.
Orange.
Frage, sagst du Orange? Sagst du Orange? Was sagst du?
Das kommt immer sehr darauf an, mit wem ich rede. Rede ich mit meinen Kindern, dann sage ich Orange. Und wenn ich mit Menschen rede, von denen ich glaube, dass sie irgendwie einen gewissen Intellekt haben, dann sage ich Orange.
Ah ja.
Okay. Also wenn ich mich positionieren will als besonders intellektuell, das wollte ich sagen, dann sage ich Orange.
Okay, spannend.
Und ich sage auch nicht lila, ich sage violett.
Mm, ja, okay. Also dir geht es da wirklich eher um das Fremdbild, was Menschen von dir haben.
Ja, genau.
Farbenmütze fast. Ja. Naja, also was wir da ja eigentlich so spannend finden, da gab es auch einen Artikel zu In der Horizont oder so, dass ja, W&V, ich entschuldige mich,
ja,
dass das Aperol ein Stück weit das zu gelingen scheint, was anderen, aber bislang sehr wenigen Marken gelungen ist. Nämlich, dass man eine Marke, wie zum Beispiel bei der Telekom Magenta, um mal kurz noch in der Telco-Branche zu bleiben, dass man sofort diesen Farbton verbindet mit einer Marke und dadurch diese Eigenleistung von Connection, wir sprechen von dieser Marke, gar nicht erst erbringen muss, weil man halt sofort die Farbe sieht.
Genau.
So. Und ein bisschen schaffen die das gerade für dich.
Finde ich auch. Es ist ja total ikonisch. Die fragt ja keiner mehr, was hast du in deinem Glas, wenn da irgendwas Orangenes drin ist. Das ist ja jedem klar, das ist Aperol.
Ja.
Aber wir haben mal geguckt, also ähnlich gelagerte Fälle sind zum Beispiel bei Rott, Coca-Cola, dann gibt es das berühmte Tiffany Blue.
Oh ja.
Tiffany & Co. Orange steht natürlich in der Luxusindustrie für
Hermes.
Hermes Versandhandel, genau. Hermes. Ja, Nivea, dunkelblau und weiß, Post-it gelb, Milka ist lila und so weiter und so fort. Also wir haben da schon noch einige Brands, die es geschafft haben, einen ganz spezifischen Farbton mit ihrer Marke und auch dem, was die, für was die Marke steht, zu verbinden. Eben bei Aperol ist das halt natürlich irgendwie so ein kleiner No-Brainer, ne?
Aber weißt du, was ich da spannend finde? Nivea hat jetzt, also Beiersdorf, hat jetzt irgendwie seit so ein paar Monaten gecheckt, dass es TikTok gibt.
Ja,
ne?
Oh, das ist spannend.
Ja. Und auch sehr disruptiv, naja. Und die haben sich dann gedacht, okay, wir knallen das jetzt, wie sowas ist. Also das ist ja wie folgt. Entweder du bist in was wirklich Early Bird, ne, und kannst dann in der Zeit, wo noch alle die Freigaberunden drehen, ordentlich abfischen, ne, und dir eine große Community aufbauen bei neuen Netzwerken. Oder du bist so eher Late Bird, dann musst du das mit Media wieder gut machen, was du verpasst hast.
Richtig.
Ne? So. Zweiteres war
bei. Du bist so late to the party und bist dann derjenige, der die ganzen Runden aufgeben muss.
Richtig, der richtig grobe Portemonnaie hat, ne? So. Und so Nivea, meiner Meinung nach. Naja, und dann wurden mir die ganze Zeit Ads ausgespielt. Und die waren in der Schriftfarbe und so wie die Schrift hinterlegt ist, halt Nivea, ne? Mit diesem Blau-Weiß. Und das hat mir wieder so gezeigt, Marken raffen es nicht. Also in bestimmten Medien macht ein starkes Branding Sinn.
Ja.
In anderen Medien. Nicht.
Nee.
So.
Und das Letzte, was du bei TikTok sehen willst, ist ja Werbung. Man ist ja schon genervt, wenn der First, der Startscreen irgend so dusselige irgendwas Werbung ist. Willst du nicht sehen?
Nee. Und da muss ich jetzt mal als Positivbeispiel ImmoScout hervorheben. Die haben einfach Creator-Video, UGCs, ja, User-Generated Content Assets, wenn man es so nennen mag. Das heißt, von Creatoren erstellte Inhalte. Und man erkennt 0,0, bis man halt den Blick wirft auf das Logo, dass es von einer Marke ist.
Und du hast ja, einen Moment, du hast ja das Logo als Absender
ja,
schon.
Ja, ich weiß. Das macht mich einfach krank. Und jedes Mal, wenn ich dieses Blau-Weiße, denke ich, irrelevant, weg. Und da bin ich jetzt wirklich nicht N gleich 1. Das machen These sehr viele. Und dass Marken einfach immer denken, man müsste die Marke am besten noch mit Logos, die ICD, volles Rohr, überall spielen. Nein.
Das ist halt sehr alte Denke. Das ja, ist halt, ja, es ist der Gedanke, okay, wir übertragen das, was wir auf Plakaten machen, 1:1 auf dieses Social Media, kostet ja nichts. Das ist nicht richtig. Das ist, aber nee, das ist auch eine Diskussion, die wir schon 2013 geführt haben. Ja, warum machen wir das jetzt immer noch?
Ja, das meine ich ja, es ändert sich so ganz, ganz zäh. Und ich
kannst
mag
du mir ganz kurz
nicht
sagen, warum du dich so hinstellst und jetzt so von oben herab auf mich drauf guckst? Das ist für mich total irritierend.
Also erstens wollte ich genau das erreichen.
Ich stelle mich gleich auch hin.
Nee, mein Iliosakralgelenk. Man ist ja, ja auch nicht ja mehr Jüngste.
Ja, ja. Du willst mich in der Diskussion dominieren, sag's doch direkt.
Exakt. Jetzt hast du es endlich herausgefunden.
Mhm. So.
Naja, kommen wir zu sich gegenseitig dominieren. Finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Wink. Rüber zum Einzelhandel. Weil ja, da gibt es ja auch wieder so ein kleines Battle, ne, zwischen Aldi und Lidl.
Aldi und Lidl?
Ja.
Ach so, Preise?
Oder ja, was? Preissenkung. Ja,
meine Güte, aber die sind ja die ganze Zeit im Clinch. Da guckt der eine, was der andere macht, dann kriegen sie alle irgendwie Muffensausen. Na, aber die machen das, nein, aber die machen das. Und ja, da ist ja, naja. Diese Art von Wettbewerbsvergleich irgendwie ist mühselig, aber das gehört wohl dazu, wenn er im Discount richtig unterwegs ist. Ja. Mhm. Also, was war jetzt mit Lidl?
Genau, also auch die haben eine neue Kampagne an den Start gebracht. Ne? Man sieht, es passiert wieder wahnsinnig viel. So, und wie gerade eben angesprochen, geht es da um die größte Preissenkung in der Geschichte des Unternehmens, hat man auf diversen Medien ja auch schon wieder mitbekommen. So. Und die Tragweite der Aktion verdeutlichen soll eben eine besondere Kampagne, und zwar mit der Sängerin Sarah Connor, die vielleicht der ein oder andere noch aus Anfang 2000er irgendwie so kennt, 90er, 2000er. Naja, die hat jetzt auch immer noch ein paar Hits, so ist nicht. Auf jeden Fall war sie unter anderem bekannt für ihren legendären Auftritt bei Wetten, dass, wo sie die deutsche Nationalhymne singen sollte, was sie auch getan hat. Aber sie hat sich da so leicht vertan.
Nein, nicht Wetten, dass. Das war 2005 Eröffnungsspiel des Confederations Cup.
Ja, stimmt.
Deutschland gegen Australien.
Stimmt, bei Wetten, dass war dieses Flammenkleid.
Ja. Ja. Oh Gott, die hatte auch viele, viele eigenartige Entscheidungen. Das ist aber nicht schlimm. Aber nee, also sie sang dann ja die deutsche Nationalhymne 2005. Und statt Blüh im Glanze dieses Glückes, sung sie Brüh im Lichte dieses Glückes. So.
Ich finde es immer noch genial.
Wahrscheinlich in der Hoffnung, er fällt schon niemandem auf.
Ist eigentlich, wo war der Teleprompter, wenn man ihn mal braucht?
Ja, also Brüh im Lichte, dieses Glück.
Auch schön.
Ist leider gefühlt 80 Millionen Leuten aufgefallen.
Ja, schade. Mhm. Naja, und dieses Testimonial hat sich ja jetzt der Lidl geschnappt, korrekt?
Der Lidl, ja.
Der Lidl. Und hat sie, die halt Brüh im Glanze, neben Lichte, Entschuldigung, gesungen hat, vor den Kampagnenkarren gespannt.
Richtig. Also der Spot, der tut nichts anderes, als darauf aufmerksam zu machen, dass alle möglichen Produkte, nicht nur die Eigenprodukte, sondern auch Markenprodukte im Preis reduziert sind. Und transportiert wird das über ein Liedchen, das getextet wurde auf der Melodie der deutschen Nationalhymne. Und ganz vorne mit dabei ist die Sarah Connor, und die singt natürlich mit. Und ich finde, das ist lustig.
Ich auch. Guck, ich wollte gerade sagen, das ist mein Humor. Wirklich, im Vergleich, ich würde 50 Mal eher mit dem Lidl-Spot gehen als mit dem O2-Spot. Das ist auf so einer Meta-Ebene, da muss man einmal um eine Ecke mindestens denken. Liebe ich.
Ich liebe das auch, vor allem, wir lieben ja so Eigenironie, Selbstironie. Ja. Und irgendwie auch nochmal es ist ja fast schon ein Meme. Ein Meme der 2000er, das, was uns Millennials so bewegt, auszukramen und irgendwie 20, 25, weißt du, da werden ganz viele Gen-Zettler vorsitzen, so, die sehen es ja gar nicht, weil die gucken ja kein Fernsehen, aber ist auch egal. Da werden aber ganz viele junge Mäuse vorsitzen und sagen, verstehe ich nicht, wer ist das? Wieso singen die, das sind Nazis, die singen die deutsche Nationalhymne.
wirklich so, seid froh, dass sie nicht noch so die Hand so auf dem Herzen liegen haben. Dann ja. wird's ganz kritisch.
Oder irgendwo eine Deutschlandfahne zu sehen ist. Ja. Aber ja, das, ich finde das auch witzig. Das ist aber auch platt. Also es ist schon sehr, sehr offensichtlich.
Aber das Ding ist, ich habe ja gar nichts gegen platte Werbung, ne?
Nein.
Ganz gar nicht.
Wir finden Pipi-Kaka-Humor witzig.
Genau, ich mag das ja sogar richtig platt. Ne? Ich mag das nur auf so einer trotzdem irgendwie intellektuellen Ebene. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber dieses Sarah Connor und dann direkt die Ecke, ah, Brühe im Lichte, stimmt, das war mal Lidl, Preiskampf, ist perfekt.
Ich lieb's vor allem, dass sie halt mit ihrer Frise und ihrem Make-up und den Ohrringen einfach genauso aussieht wie vor 20 Jahren. Das finde ich großartig.
Und warum? Weil sie Rode benutzt.
Richtig, das ist es, genau.
So. Also, das war auf jeden Fall ein Win der Woche, würde ich mal so sagen.
Kommen wir zu einem anderen Lebensmitteleinzelhändler, aber keinem Discounter, sondern einem sogenannten Vollsortimenter.
Uiuiui.
Edeka. Genau.
Der hat ja gut einen abbekommen. Ne? Ja. Ich glaube, das war so vor 2-3 Wochen. Wir haben uns jetzt ja ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Und ja, die Bibi, ne? Die kennen wir ja noch.
Bianca Heidecke, ehemals Bibi Beauty Palace.
Richtig, genau. Die hat ja jetzt so irgendwie im letzten Jahr so einen Sinneswandel vollzogen, ne, von ich mache Schaum im DM hin zu ich möchte jetzt über Bewusstseinserweiterung, Spiritualität,
Veganismus
wichtig so aufklären. So ist ja grundsätzlich erstmal nichts falsch dran, kann sie ja machen. So, und ich spare jetzt mal diesen ganzen Hintergrund-Background mit ihrem Mann und ihrem neuen Freund und so aus, das wissen wir ja alles. Naja, und dann hat sie auf ihrem Instagram-Kanal, das hatte ich dir, glaube ich, direkt auch geschickt, so ein Broken Heart-Emoji gepostet und auch eine Story, Leute, ich kann nicht mehr. Ich
habe gerade etwas erfahren.
Ich habe gerade etwas erfahren, ich kann nicht mehr. Sie war weg. Ja, so. Das war wieder Social Media 1x1 auf jeden Fall durchgespielt.
Also sagen wir mal so, die Methoden sind genauso billig wie vor 5 Jahren, als ich Social gemacht habe.
Aber sie dienen natürlich einem guten Zweck.
Natürlich, deswegen sind sie jetzt gut. Gute Methoden.
So. Und um das jetzt mal in einer Nussschale wiederzugeben, sie hat sich angeschlossen an eine Aktion, eine Kampagne, wie man das auch immer nennen mag, mit Greenpeace und die dritte Partei, ich das glaube,
Animal Watch oder Animal Rights oder ich weiß es nicht mehr.
Genau, also eine Tierschutzorganisation. So, und ihr ging es darum, dass beim Edeka in der frische Theke
Fleisch liegt.
Fleisch liegt.
Das da nicht gewachsen ist. Überraschung!
Ja, also wie gesagt, ich bin ja selbst ein großer Tierfreund. Also sie hat ja schon einen Punkt, oder ihr Punkt war ja zu sagen, passt mal auf, Leute, ihr schreibt euch hier faire Haltung, was übrigens auch viele, viele, viele machen. Ja, das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen.
Man hat ja auf den Packungen diese Haltungsform.
Richtig.
Hinweise. Und da gibt es ja 1, 2, 3, 4 und 4 ist, glaube ich, das Beste und 1 ist
das Schlechteste. Beste. Genau. Und Menschen kaufen sich halt, indem sie dann Haltungsform 4 sich kaufen, das gute Gewissen ein. Mhm. Ja, das ist so der, was dahinter steht als Narrativ. So, und sie wollte halt aufklären, dass auch Schweine, die in höheren Haltungsklassen geführt werden, trotzdem ein scheiß Leben haben. Und zwar nicht gerade jetzt, die kriegen jetzt nicht jeden Tag das frische Heu, ja, oder das frische Mais.
Ich glaube, Schweine kriegen eh kein Heu, aber.
Nee, deswegen meinte ich ja Mais, Reis, whatever. So, und die sind da ja reingegangen in die Stallungen und so weiter, wenn man das überhaupt so nennen mag, AK-Industriegebäude. Und da waren halt echt einige Schweine, denen es offensichtlich nicht so gut ging. So. Und das war so ihr Punkt. Sie wollte auf diese Situation und diesen Zustand aufmerksam machen. Ich habe es jetzt versucht, sehr objektiv wiederzugeben.
Ja.
So. Ne?
So. Ja, aber die Art und Weise wie. Also zum einen erinnert mich das ganz stark an irgendwelche Reportagen von 1900, ich weiß nicht was, wo man damals auch schon entdeckt hat, dass Schweinehaltung und Massentierhaltung irgendwie nicht so gemütlich ist. Das ist aber auch keine Neuigkeit. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass sie dieses ganze Narrativ drumherum aufgebaut hat, als hätte sie erfahren, dass ihr Ex-Mann den Kindern ein Stück Fleisch zum Essen gegeben hat. Also wirklich in einer Dramatik und in einer Art und Weise, die Leute merklich, wenn du mal in die Kommentare gehst, abgefuckt hat. Die auch drunter geschrieben haben, jo, mag ja alles so sein, aber hast du sie eigentlich noch alle? Also die haben, hat ja dann ein längeres Video noch gepostet, wo sie auf so einen, auf irgendwelche Videoaufzeichnungen reagiert und hysterisch anfängt zu weinen. auch schon schwierig, finde ich. Und dann aber nochmal, wo sie zu sehen ist, wie sie eine Guerilla-Aktion zusammen mit Greenpeace an einem Edeka
vollzieht
mit Plakaten, die angeklebt werden, großen Wänden und dann wie Greenpeace das halt so macht. Die können ja nicht klein, die können ja groß.
Ja.
Ja, und das alles halt in einer Art und Weise, wo ich sage, ja, da gibt's andere Influencer oder andere Menschen, die klären da auch auf, aber die schaffen das auf eine Art und Weise, die mich deutlich mehr mitnimmt, weil sie nicht so gewollt Cliffhanger-mäßig ist. Weil sowas provoziert mich total. Dann habe ich schon gar keinen Bock mehr zuzuhören. Ja. Ich mag das nicht.
Das meinte ich auch am Anfang. Das, was mich daran auch stört, und ich empfinde das ja wirklich grundsätzlich als sinnvoll, darauf hinzuweisen, ne, so, weil ich das auch selbst als irgendwie ganz schlimm empfinde, wie mit Tieren an vielen Stellen umgegangen wird. Aber wie du sagst, die Art und Weise hat mich auch alles andere als überzeugt. Das ist so dieses, was du eben gesagt hast, man bedient sich derselben Instrumente wie früher.
Ne? Ja, genau.
Nur jetzt halt so für einen guten Zweck.
So, ja, also und mich hat das früher schon genervt, dieses billige, ja, oh mein auch. Gott, ich habe gerade etwas erfahren, aber ich kann gerade noch nicht drüber reden. Und alle drunter, was denn? So, und dann 3 Tage später kommt dann irgendwie, ich habe erfahren, dass Zehennägel schneiden im Dunkeln beim Regen total ungesund ist. Und ich so, dafür musste ich jetzt warten?
Und jetzt habe ich einen eingeschnittenen Zehennagel und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, dann mache ich ein Video, wie ich im Krankenhaus behandelt wurde.
Ja, genau. Ja. Der Arzt hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Dabei ist mir fast der Fuß amputiert worden.
Aber weißt du, was ich in dem Zuge, das wollte ich eh noch mit dir besprechen, wirklich als kritisch beurteile?
Was?
Also wenn man jetzt mal TikTok nimmt, TikTok ist Schauspielen.
Ja.
Ja, TikTok, da ist nichts Realität. Influencer überlegen sich jeden Tag aufs Neue, welches Format kann ich nutzen, um virale Reichweite zu generieren. Das ist der Hauptgedanke. So. Und die, wie soll ich mal sagen, also es geht ja zum Beispiel gerade so viral dieses, wenn ich laufen gehe, dass andere Männer einem auf den Arsch glotzen und catcallen. So.
Das geht jetzt gerade viral?
Nee, also das ist ja schon seit wir auch schon auf der Welt Phase, was schon traurig genug ist. Aber dass halt Frauen so darauf aufmerksam machen, das berichten, dass sie auch die Männer doxen. Ne? Also in der Situation halten sie dann so das Handy nach unten und nehmen das Ganze auf. Ja, es ist super, das sichtbar zu machen. Es wird aber kein Mann davon abhalten, das wiederzumachen. Das kann ich schon mal sagen. Das juckt die leider Gottes, glaube ich, rechtlich wenig, die das machen. Naja, und da habe ich manchmal das Gefühl, dass Frauen, wenn sie laufen gehen, dann auch einfach nur dieses Thema aufgreifen und vielleicht auch sogar eine Geschichte dazu empfinden. Ja,
ja.
Don't know. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Situation, sondern auf ganz viele weitere auch, nur weil sie Reichweite wollen. Und das ekelt mich an.
Jo,
das ekelt mich an.
Aber das ist jetzt auch nichts Neues.
Ja, nee, aber das Problem ist, uns ist das jetzt so bewusst, weil wir auch wissen, wie Algorithmen und so funktionieren. Aber ganz vielen, insbesondere jungen Menschen, die nehmen das ja für voll. Die nehmen das für, das hat wirklich passiert.
Ja.
So. Und das ist alles Schauspiel. Insbesondere so dieses Paar-Comedy-Ding. Das sind alles gestellte Szenen, Leute. Einfach für den Fall, dass ihr das nicht rafft. Ich finde das wirklich gefährlich. Die Menschen, wenn du in die Kommentare gehst, ganz häufig zum Beispiel auch, dass man sieht eine Frau vor der Kamera und man hört einen Mann im Hintergrund und die unterhalten sich und die Frau hat so vermeintlich heimlich das Handy aufgestellt und filmt das mit, diese Unterhaltung. So, und der Mann ist dann so ganz gemein zu ihr und so. Und wenn du dann in die Kommentare guckst, die glauben, das ist die Realität.
Ja, aber da muss ich dich einmal ganz kurz daran erinnern, in einem Land vor unserer Zeit, als es noch ganz viele Telenovelas und Daily Soaps gab, haben sich die Leute darüber die Köpfe eingeschlagen, zumindest verbal, im Unterricht, nach dem Unterricht, wer jetzt bei GZSZ Recht hat und wer nicht und ob unter uns oder GZSZ die bessere Folge ist oder verbotene Liebe. Und dann wurde sich über die Charaktere gestritten. Und ich bin auf der Seite von dem und dem. Also, und da wusste jeder, dass es fiktiv ist, aber die Leute haben trotzdem so getan, als wäre das echt.
Nee, es war ja noch schlimmer. Die haben ja sogar, um jetzt mal einen Protagonisten sich da rauszunehmen, den Ansgar von Verbotene Liebe. Du hast ihn bestimmt noch vor deinem inneren Auge.
Ich habe Verbotene Liebe nie geguckt. Aber ich muss dir was erzählen.
Ja, warte, stopp.
Okay.
Und haben dann wirklich, wenn der abends im Club oder so war, den halt als Ansgar angesprochen haben und gesagt, ey, das, was du mit der Clarissa letzte Woche abgezogen hast, das ist nicht okay.
Ja, auf der Straße. Die haben es da ja auch schon nicht gerafft. Also das ist kein TikTok-Phänomen. Das ist halt, Menschen sind doof.
Ja, aber das finde ich schlimm.
Ja, aber ist so. Also, es gab Fälle von, ich glaube, es gab 2 Suizide, als Take That sich aufgelöst hat. So, ja. Wie sich die Leute halt reinsteigern in eine Fiktion. Das siehst du doch bei diesen ganzen K-Pop-Bands. Wie hieß die erste nochmal? Diese komische Abkürzung, die auch in Deutschland so.
Ja, ich weiß auch nicht mehr. LSD. Ich weiß, wie du meinst.
Nee, aber irgendwie anders.
K5, ich weiß es auch nicht
mehr. Nein! So, und die wir sind ja nie nach Deutschland angekommen, und dann gab es aber einen Kinofilm von denen. Also so ein Konzert im Kino. Und da sind Mädels in Ohnmacht gefallen, weil sie einen Film von einer Band geguckt haben, die in Nordkorea auf der Bühne stand. In Südkorea auf der Bühne stand. Oh, gerade noch die Kurve gekriegt. Ich glaube, da gibt's sowas nicht. Ja, aber diese Verwechslung von Realität und Fiktion, das passiert ja auf allen möglichen oder in allen möglichen Mediengattungen super schnell. Und das ist kein neuzeitliches, also kein Phänomen der 2020er.
Das stimmt, aber es war halt früher nicht in der Frequenz so.
Ja, das stimmt auch.
Und nicht von so vielen unterschiedlichen Charakteren. Und das ist, finde ich, wirklich bedenklich. Also das ist genauso wie, es gibt ja die Bananenfrau bei TikTok.
Ne? So, die Bananenfrau?
Die ist täglich, ich meine das wirklich ernst, 1,5 Kilo Bananen und
die
Obst.
Ernährungsberaterin.
So, ne? Und man muss sich so vorstellen, die wacht immer morgens, hey Leute, morgens zum Frühstück habe ich mir einmal meine Bananen aufgetaut, dann holt die so einen Sack Bananen
so
aus
5
ihrem
Kilo
Tiefkühler,
Bananen. Ich mache mir jetzt erstmal einen Smoothie.
Und dann schnippelt, sagt die immer, dann schnippel ich noch meine Datteln. Das heißt, die ist Schwerstdiabetikerin jetzt schon, gebe ich wirklich alle mein Geld für, ja. Naja, so, und jedes Mal wieder, ja, die reagiert ja auch gar nicht auf Kommentare, ne? Die steigt ja gar nicht ein. Jedes Mal wieder schreiben die Leute das Gleiche drunter. Das kannst du nicht machen. Das ist nicht gut für deinen Blutzucker. Kann das nicht mal jemand? Ihr sagt, ich denke mir so, Leute, die findet das doch geil, wenn ihr das da drunter schreibt.
Vor allem ist so, die trinkt dann erstmal 3 Liter von diesem Smoothie und dann noch 1 Liter Orangensaft.
Orangensaft? Und dann macht die sich immer in so einem Reiskocher, wie für so eine Großfamilie. Macht die sich so eine Reisportion, dann macht die sich dann noch Curry drauf und gefühlt so 8 Bund Koriander. Und dann sagt die so, ja, und danach brauchte ich halt noch was Süßes. Und dann habe ich mir dann noch so eine Dattelquiche gemacht und habe die verdrückt. So.
Genau, dann hatte ich noch einen kleinen Hunger zwischendurch. Dann habe ich mir noch 8 Semmelknödel gemacht und die auch sofort alle gegessen. Also es
mit
ist
Rotkohl und Soße.
Rotkohl und Soße.
So. Und wirklich mein Appell, das ist nicht Realität. Mir macht das Angst.
Ich glaube schon, dass das Realität ist, aber
nicht vielleicht jetzt bei ihr so in der Ausprägung jeden Tag.
Okay.
Nee. Ja, und das macht mir ein bisschen Sorge.
Ach, mir machen ganz andere Sachen Sorge, aber gut, das ist, unsere Generation ist eh verloren.
Ja, gut, das war dann auch das Schlusswort.
Die ermunternden Worte zum Ende des Podcasts ist immer uns ganz besonders wichtig, dass wir da auch nochmal einen frohen Ausblick geben.
Ja, wir mögen es, möglichst destruktiv ins Wochenende zu starten. Und das ist uns auch wieder fantastisch gelungen.
Ich finde, das ist, ja, dazu kann man nichts mehr sagen. Wir wollten noch eigentlich kurz über Love Brands sprechen, ist mir nur gerade aufgefallen. Aber
ja,
sollen wir
das wäre jetzt ein Downer.
Ja? Mm. Die Erkenntnis, dass Love Brands ein hypothetisches Konstrukt sind, das wollen
jetzt
wir
machen
sagen.
Wir auch noch dem letzten Marketingmenschen seinen Job kaputt.
Das ist ein Konstrukt, das erfunden wurde, um Kampagnen zu verkaufen?
Um Kampagnen zu verkaufen, intern wie extern, by the way.
Dass es nur die Möhre vor des Esels Nase ist? Das ihn antreibt, immer mehr Geld auszugeben für
bis
kreative Menschen.
Bis wir die
Love-Brand
sind.
Bis wir eines Tages die Love-Brand sind. So, ja. Und wenn ich das gemacht habe, dann fange ich an damit. So.
Richtig. So, und dann wird als Beispiel, wir müssen Road werden.
Ja.
Wir müssen Road im deutschen Markt werden, weil dann sind wir eine Love-Brand. Und bis dahin müssen wir ganz viel Out-of-Home einkaufen.
Richtig.
So, und wir müssen mit einer der krassesten Kreativagenturen Deutschlands 50 TV-Spots in High Quality drehen.
Ja. Genau.
So, gerne auch auf Hawaii
was weiß ich wo.
Und dann noch eine der krassesten Media-Agenturen Deutschlands. Und dann bewerben wir uns bei Awards.
Und mit dann sind wir eine Testimonials, das hast du noch kurz vergessen.
Ja, heftige Testimonials und Influencers.
Richtig.
Creators heißt das ja jetzt. So. Ja. Und wenn wir das alles geschafft machen, haben, dann.
Dann können wir uns mit dem Thema Tracking beschäftigen.
Unsere Ehepartner von uns scheiden lassen, weil wir keine Zeit mehr haben, weil wir so damit beschäftigt waren, die Liebe von Konsumenten zu jagen, als uns um unsere eigene Liebe zu kümmern.
Oh. Ja, und dann kann man sich auch mit den Hausaufgaben damit beschäftigen, wie tracken wir eigentlich das Ganze, was wir jetzt in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Ist doch perfekt.
Also vom Feeling her hatten wir ein gutes Gefühl. Ich denke, das reicht an der Stelle.
Das ist an der Stelle gut erklärt. Insofern wünschen wir euch ganz viel Freude und Ambitionen dabei, zur Love Brand zu werden. Hey.
Ich finde, das war ein schöner bunter Blumenstrauß. Ich finde, ihr konntet viel, viel, viel von uns lernen an der Stelle.
Oh. Selbstlob, Eigenlob heißt das Wort. Tut
du musst jetzt sagen, das war meine neue Episode.
Das war meine neue Episode Marketing mit meinem Sidekick Stefanie.
Nee, das kommt erst so in Zeile 50.
Ach so. Ja. Und ich finde, ich habe das sehr gut heute gemacht.
Perfekt. So formulieren wir dann auch den passenden LinkedIn-Post. Ne?
Ja. Und mein Sidekick Stefanie darf jetzt die Schlussformel auch noch sagen.
Marit Jod, schwing de rot, Fifi.
Tschüss.
Tschüss.